nicht schon wieder ein Laber-Podcast, haben wir uns gedacht, Gregerl, was wollen wir, wer sind wir und was machen wir?
Ja, wir sind Michi Gregoritsch und Johnny Hofer. Wir haben gesagt, Kaffee trinkt man nur mit Freunden und mit Menschen, denen man auch was erzählen möchte. Und deswegen haben wir zu uns gedacht, wir laden gute Freunde ein und sprechen einfach über das Fußball- und Weltgeschehen.
Ohne Filter heute, und da freue ich mich ganz besonders, in unserer ersten Folge mit dabei Christoph Baumi Baumgartner. Sagen wir Baumi, sagen wir Christoph.
Baumi.
Oder Cheesy.
Das am wenigsten. Nein, Baumi passt sehr gut. Ist für mich eine ganz große Ehre, erster Gast eures tollen Podcasts zu sein. Der Michi hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Lang habe ich nicht überlegen müssen. Wie gesagt, freut mich unfassbar, dass ich der Erste sein darf. Und ja, schauen wir, dass wir es gut starten.
Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wir haben gleich mal ein paar Fragen für dich vorbereitet, um da ein bisschen reinzukommen. 5 wichtige Fragen. Der Michi hat schon angesprochen, Kaffee, natürlich ein großes Thema, nicht nur in seinem Leben, auch in meinem. Und deshalb unausweichlich Kaffee. Wie trinkst du ihn am liebsten?
Ich muss unterscheiden. Morgens Cappuccino, gerne mit Hafermilch, und sonst am Rest über den Tag verteilt eigentlich fast nur Espresso. Und dann komme ich ungefähr auf 3-4 Stück so am Tag.
Koffeinhaushalt passt. Ein richtiger Italiener. Das machen die Italiener doch auch. Am Vormittag der Cappuccino und dann Espresso.
Ja, das ist ja am besten so, oder? Letzter Espresso vor 3 Uhr, damit man noch schlafen kann.
Genau. Also ist das schon so, dass...
Ja, ich versuche schon in letzten nicht zu spät zu mir zu nehmen. Wenn es einmal 4 wird, dann wird es einmal 4. Aber ja, das haben wir ja mittlerweile gebrieft, dass man... Ja, uns schon gut ernähren, und da gehört halt das einfach dazu, dass der Koffeinhaushalt dann nicht zu hoch ist, gerade hinten raus, dass der Schlaf dann auch passend ist.
Ja. Weltrekord, Tor oder das 1:0 gegen Jordanien?
1:0 Jordanien auf jeden Fall. Da brauche ich nicht lange überlegen, weil Weltrekord-Tor war schön und gut, war aber Testspiel, ja, und beim WM-Auftakt für uns ein Tor zu schießen, das wäre viel, viel wichtiger.
Salto oder Flickflack?
Ja, mittlerweile Salto. Flickflack habe ich auch kennen. Vielleicht kann ich ihn auch, aber ich habe es schon zu lange nicht probiert, muss ich ehrlich sagen. Salto, ja, hin und wieder Bock hinaus, nicht zu oft, weil gewisses Verletzungsrisiko besteht ja doch.
Und da habe ich mir dann gedacht, hast du jemals beim Nationalteam schon mit Salto gejubelt?
Ich kann mich nicht erinnern. Ja, aber ich bin extrem neidisch überhaupt, dass er es kann.
Ja, fair.
Aber es wird Zeit einmal für
Salto. Wurzelbaum kennt das da.
Bei Hasi-Rolle.
Nein, habe ich noch nicht gemacht. Stimmt. Ja, vielleicht, wenn du mir vorher gefragt hast, Jordanien 1:0.
Also,
wäre doch ein guter Zeitpunkt eigentlich. Ja?
Bessere Geschichte gab es fast gar nicht.
Schauen wir mal.
Aber also. man sieht beim Nationalteam jubelt er immer extrem emotional. Deswegen vielleicht, was das kriegst du dann in der Emotion gar nicht mehr so hin. Weil wenn es in der Bundesliga durch ist, das ist ein bisschen normaler, glaube ich. Ja. Aber ich würde mich freuen über einen Salto-Jubel.
Ja, wo wir wieder beim also vorher haben wir über einen Koffeinhaushalt gesprochen, jetzt über einen Emotionshaushalt. Das wäre dann wäre eine gute Geschichte. Ein Salto bei der WM. Also auf das können wir uns einstellen. Passt, haben wir das abgesprochen, freue mich schon sehr drauf. Horn oder Leipzig?
Ja, schon Horn. Horn. Sag ich mal, die ganze Region dort, bin ja nicht direkt aus Horn, aber da bin ich aufgewachsen, da bin ich her, da ist nach wie vor meine Familie, ist nach wie vor wunderschön, heimzukehren, der Michi kennt es, wir sind so viel unterwegs, in so viele verschiedene Städte, und da ist es einfach jedes Mal wieder wunderschön, wenn du heimkommst, ja, und da würde ich schon auf jeden Fall Horn sagen.
Tor oder Assist, ich meine, in der Saison funktioniert ja beides sehr gut.
Ja, muss ich trotzdem Tor sagen. Bin ich ganz ehrlich, wirst du auch so sagen. Assist auf Michi, stehe über ein Tor. Aber sonst nehme ich schon das Tor.
Passend dazu übrigens den Assist zum Weltrekord-Tor.
Ist logisch.
Hab ich geben können.
Das wird ja viel zu kurz gehalten.
Ja, aber es war ein guter Assist. Es war ein guter Assist.
Für mich war besser.
Ja,
also 100%. Das war sicher der schnellste, den es wirklich jemals gegeben hat. Ja. Bei mir ist er nur in der Länderspielgeschichte. Also das war sicher der schnellste.
Stimmt eigentlich, gell? Man, durchdacht, definitiv. So ein richtiger Steckpass durch 4 Ketten, glaube ich, waren das.
Ja.
Was denn durch? So wie es ausgemacht war. Ich nehme den Ball, ich mache die Arbeit, Baumi schiebt ihn rein, und deswegen Also war einfach.
Ja, war ja einfach. Für nur, verstehe ich absolut, war ja einfach auch nur eingeschoben dann letztlich, dieser Treffer. Bevor wir, also im Zentrum heute steht natürlich das Nationalteam. Wir wollen in jeder Folge immer ein Thema in den Fokus stellen. Heute, ja, besser geht's fast gar nicht mit euch beiden, einfach über das Team zu sprechen. Aber bevor wir über das Nationalteam und in allen Facetten reden wollen, hätte ich noch gern von dir mal gewusst, so Alternativen zum Fußball, was hätte es denn da noch geben? Weil Michi, du hast glaube ich auch noch einen Einwurf, weil ich denke schon, dass es was geben hätte, oder?
Ja, er hat ja Schulklasse übersprungen, von dem her ist er ja wirklich außergewöhnlich gescheit und das ist ja für alle Zuschauer, glaube ich, draußen sehr, sehr interessant, weil man spricht ja immer nur, okay, was läuft im Fußball, aber was meine Freunde vor allem interessieren würde, was würde so ein intelligenter Mann machen, wenn es keinen Fußball geben würde?
Wäre ich wahrscheinlich wie meine Mutter und einer meiner Tanten auch Lehrer geworden. Weil ich einfach unfassbar gern mit Menschen arbeite, mit Kindern arbeite. Und ich glaube, dass ich schon ein ganz cooler Lehrer hätte sein können. Ist lustig, aber einmal in der ich glaube, wann war denn das, mit 13, 14 oder so, hat so berufspraktische Tage, hat das geheißen, haben wir in der Schule machen müssen. Und sind viele Leute halt irgendwo zu Konzernen oder wo immer hingefahren. Und ich bin halt mit meiner Mama in die Schule mitgegangen und habe da schon gemerkt, dass das mir richtig Spaß gemacht hat. Mit den Kindern, Bundesländer und Landeshauptstädte hab ich einer beibringen dürfen von Österreich. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht. Ja, und das wäre es wahrscheinlich geworden.
Ja, in Deutschland, ihr seid ja beide in Deutschland aktiv, heißt ja auch Fußballlehrer. Also der Trainer.
Das ist vielleicht das? Der Michi eher. Ich glaube, ja. Dass da.
Trainer bist du eher keiner? Oder glaubst du nicht?
Ich glaube.
Also es ist natürlich noch einige Zeit.
Ich glaube, ich könnte ein guter Trainer werden. Ich glaube aber nicht, dass ich es will. Weil.
Demütig.
Ja, gut. Du darfst nicht vergessen, der spielt 50 Spiele pro Jahr, der spielt ja jetzt international, also das ja nicht, aber der spielt ja international seit Jahren. Und ich glaube, dass es schon dann eine andere Situation noch ist, wenn du jeden dritten Tag noch spielst, dann hast du jetzt gerade zuerst einmal, okay, du musst einmal aussehen aus dem Fußball. Weil so bei mir ist es ja anders, ich habe 2 Jahre das spielen dürfen, aber grundsätzlich relativ wenig quasi auf eine ganze Saison gespielt. Spielweise her, also oder spielmäßig her. Deswegen kann ich schon verstehen, dass so Spieler wie der Baum eben sagen, erstmal nicht Trainer werden, obwohl ich mir das sehr gut vorstellen kann.
Ja, und warum ich glaube, dass er guter sein könnte, ich habe schon ein paar ganz gute Trainer in meiner Karriere erleben dürfen, muss ich sagen. Also mit Nagelsmann, Hoeneß, Rose, Ole Werner, Ralf Rangnick, also ich habe schon ein paar gehabt, so in vielen Bereichen, wo ich wirklich viel mitnehmen kann. Was mich, glaube ich, am meisten stören wird, wäre dieses nicht zu wissen, wo bin ich nächstes Jahr. Was ja im Fußballgeschäft jetzt aktuell überhaupt kein Thema ist für mich. Aber irgendwann einmal möchte ich einfach sesshaft sein, glaube ich, mit meiner Familie. Und das ist das, was mich, glaube ich, am meisten davon abhalten wird, Trainer zu werden. Was ich mir eher vorstellen kann, ist dann so in Richtung, vielleicht Co-Trainer oder irgendwo in einer Akademie Trainer zu sein und dort, wie gesagt, wieder mit jungen Menschen zu arbeiten, aber zu wissen, okay, wenn ich jetzt 3 Spiele verliere, dann ist auch kein Problem, dann kann ich trotzdem weiterleben, wo ich leben will.
Aber du hast es angesprochen, so nie wirklich zu wissen, was irgendwie dann passiert. Wie sehr sehnst du dir als Kicker dann eigentlich auch noch so Pausen?
Ja, schon. Speziell so größere Pausen einmal, also so eine Sommerpause oder so, das ist schon was, wo man irgendwo auch hinarbeitet, glaube ich, über so eine ganze Saison hinweg, da einfach einmal abzuschalten. Aber viel wichtiger sind trotzdem, und ich bin in einer sehr privilegierten Situation, dass mir wirklich gut geht, dass ich eine Frau habe, die bei mir ist. Das heißt, ich verpasse jetzt nicht wirklich extrem viel rundherum. Aber dann einmal runterzukommen, abzuschalten, nach einer Weltmeisterschaft zum Beispiel, auf das freue ich mich schon dann wirklich sehr.
Wie machst du das am besten? Wenn ich in Urlaub gehe, sehe ich so, ich bin jetzt keiner, der so extrem viel liegt oder so. Hast du irgendwas, wo du sagst, am Urlaub, da freist du dich auf das am meisten?
Ich bin wirklich sehr faul im Urlaub. Also da, ich glaube, es sind wir zwar ein bisschen unterschiedlich. Ich brauche gar nicht viel. Also ich bleibe gerne wenn ich ein schönes Hotel habe, lege ich mich gerne am Pool, am Strand und bleib da wirklich auch mal liegen den ganzen Tag. Ja, da bin ich wirklich sehr, sehr faul und versuche einfach komplett einmal loszulassen. Klar, abends einmal irgendwie in der Stadt zu gehen essen, das schon, aber sonst bin ich wirklich einer, der irgendwo hinfliegt und sich dann auch gar nicht wirklich viel rundherum anschaut.
Da wäre jetzt aufgelegt gewesen, Berge oder Meer, aber ich denke, die Antwort hast du jetzt schon selber gegeben.
Da bin ich schon eher um Meer. Vielleicht einmal in den Bergen leben, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. In Richtung Salzburg, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber zum Urlaub machen, dann schaue ich es mehr.
Und Golfplätze in der Nähe.
Bravo, und da kommt der Michel ins Spiel.
Ja, Golf ist ja auch so eine Geschichte, die sich durchs Nationalteam, würde ich schon fast sagen, zieht. Michi, klär uns ein bisschen auf, nimm uns ein bisschen mit jetzt, die golffremden Menschen. Ja, warum? Passt, ja, wie ich, absolut. Ja. Minigolf bin ich gar nicht schlecht manchmal, okay. Vielleicht, eventuell. Aber warum passt das zusammen?
Ich glaube, dass das bei uns in der Nationalmannschaft jetzt seit 3-4 Jahren eine Dynamik angenommen hat, die wirklich unvergleichbar ist. Und wir spielen da quasi schon einen internen Ryder Cup aus, fast jeden Lehrgang, weil wir so viele sind. Und also der Baum ist ja seit 3 Jahren, glaube ich, dabei im Golf-Game. Und wenn man sieht, wie sich diese Sucht entwickelt hat von einem brutalen Anfänger zu einem sehr, sehr guten Golfspieler mittlerweile, dann glaube ich, sieht man einfach, okay, das mit die Freien sein in der Natur, man kann trautschen, man fährt mit dem Golfkart natürlich, weil wir Fußballer sind natürlich in dem Fall dann schon faul, aber da haben wir wirklich sehr, sehr gute Truppen und ja. Was ist dein Lieblingsflight, was jetzt gesagt?
Du weißt das, eh?
Ja, aber die Zuschauer.
Wir haben jetzt in Marbella wieder gespielt, da ist schon, also Michi und ich, das Team, da gibt es auch wenig dran zu rütteln. Und wir sind nicht wirklich gut. Muss man
ehrlich sagen. Ja, es ist, ja.
Bescheiden wie ich bin, sage ich, wir sind wirklich gut mittlerweile. Und wir brauchen schon Challenge. Und da ist der Michi Zeschka, unser Masseur, ist ein langjähriger Golfer, wirklich gut. Den haben wir gern uns, dass wir wirklich eine Challenge haben. Und jetzt war der Maxi Wöber zum Beispiel dabei, ein super Freund von uns beide. Und das ist schon so ein Flight, wo so 4-5 Stunden am Golfplatz wirklich unfassbar lustig sind, erstens. Ja. Bisschen Qualität dann auch dabei, also die Challenge und der Spaßfaktor ist unfassbar hoch und das ist schon echt geil.
Und wir sind ja ohne Filter in dem Podcast, wir sind wirklich also im Moment müssen sie die Leute qualifizieren, dass sie gegen uns spielen dürfen. Also.
Okay, aber seid ihr zwar, oder mein Handicap ist ja immer sehr an Turniere gebunden, geht sich das überhaupt aus, dass ihr Turniere spielt, habt ihr Handicaps?
Ja, schon. Man kann das ja auch über nicht Turniere, sondern so private Zählerrunden machen. Und da haben wir uns beide auch runtergespielt. Ich glaube, du bist 15.
Circa, ja.
Ja, ich bin ungefähr bei 18. Ja,
das wer ist denn das Niedrigste?
Ich glaube, der Michi Zeischka ist ja. der Niedrigste mit 7.
Von den Spielern?
Ich glaube, du, oder?
Ja, glaube ich, bin ich, ja.
Noch.
Wow. Deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne einen Podcast starten, weil ich habe viel zu viel Zeit zum Golfen gehabt.
Ich wollte jetzt gerade fragen, wie die Golfplätze in Dänemark gewesen sind.
Ja, da war zu viel Wind und es war viel zu kalt. Ja, okay. Also da war es im Oktober schon viel zu kalt und ich bin ja eigentlich erst Mitte August aufgewechselt. Deswegen jetzt in Augsburg bin ich schon wieder drauf und dran.
Oder vielleicht bist du deshalb so gut geworden, weil die Bedingungen dort so heftig gewesen sind.
Wahrscheinlich, ja. Das größte Handicap von Baum und von mir gemeinsam ist, wir wissen oft nicht, welchen Ball ist immer spielen, wir beide so gut liegen. Das ist ja eigentlich das größere Handicap, was wir haben.
Also es ist dann schon letztlich einfach auch die Challenge, die du irgendwie brauchst, weil du es gewohnt bist dann irgendwo auch aus dem Alltag raus. Oder
ja, absolut, absolut. Das ist ja bei uns nicht nur Golf, egal was wir spielen und wir spielen wirklich viel, weil wir viel Zeit haben im Nationalteam. Also die Nachmittage sind meistens frei, egal ob es ein Kartenspielen ist oder keine Ahnung, egal was für ein Spiel immer Dart, Golf. Es geht immer um irgendwas, es geht immer um irgendeine Challenge. Das ist, glaube ich, so in uns drinnen und ja, deshalb passt Golf da einfach sehr gut, weil es sich einfach verbinden lässt von der Belastungssteuerung und so weiter. Wie gesagt, man ist draußen in der Natur, das finde ich immer ganz angenehm, wenn du nicht den ganzen Tag im Hotel sitzt und ja, da passt es echt perfekt.
Ja, aber ist Training oder Wettkampf dann irgendwie, weil Golf hast du natürlich schon auch, du brauchst ein Rüstzeug, das du mitnehmen musst, aber du kannst einfach die dann auch direkt battlen. Ist eine Trainerstunde oder halt ein wirkliches Golftraining dann auch interessant für euch überhaupt oder geht es da wirklich darum, okay, diese Wettkampfgeschichte muss irgendwie auch da sein?
Also ich habe gefunden, wenn man nicht so gut ist am Beginn vom Golf, also ich sage immer zu jedem Fußballer, der noch nie Golf gespielt hat, man denkt ja, an Fußball trifft man relativ gut. So, wenn du einen Basketball in die Hand kriegst, wirfst du ja 10 Mal von der Freiwurflinie, sagen wahrscheinlich sehr, sehr viele, sie treffen 7, wahrscheinlich treffen wir 3, aber 10 Mal wirfst du in die Nähe vom Korb. Wenn du einen Handball kriegst, wirfst du den Richtung Tor und was weiß ich. Beim Golf nimmst du einen Schläger in die Hand, schwingst und haust die ersten 15 Mal mal drüber. So, dann freist du die ganz am Anfang, wenn der Ball zum Fliegen anfängt. Und dann ist halt dieses Wettkampfgehen bei uns so groß, du wirst dich auf dem Platz aus, du wirst dich dann spülen. Und dann merkst du halt, okay, uff, so gut sind wir noch nicht. Und ich habe gemerkt, je besser ich geworden bin insgesamt, desto mehr haben mir die Trainerstunden Spaß gemacht. Weil dann kannst du auf mehr achten. Weil am Anfang spielst du halt mit guten Spielern, die sagen, schau, dass du von innen kommst. Ja, okay.
Was heißt das?
Ja, genau. Und je besser ich geworden bin, desto mehr macht mir eigentlich die Range Spaß.
Mhm. Ich sehe es genauso. Wenn ich jetzt ein Golftraining nehme, hat das wesentlich mehr Effizienz als davor. Weil davor, ja, da war es im Endeffekt, habe ich das, was mir der Trainer gesagt hat, teilweise gar nicht umsetzen können. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Körpergefühl, aber trotzdem ist es so schwer am Anfang. Und jetzt kannst du wirklich an Details arbeiten und das macht schon Spaß.
Ja, passend dazu natürlich auch Golf bei uns daheim auf Kanal Plus. PGA Tour, DP World Tour, den Ryder Cup 2027 gibt es bei uns zu sehen, auch den President's Cup, also das ganze Jahr Golf, Golf, Golf. Da könnt ihr euch dann auch noch ein bisschen was abschauen. Bisschen was
zumindest. Ich bin, glaube ich, der beste Kunde, den ihr habt. Also meine Frau, die schimpft mich teilweise schon.
Also aber jetzt warte mal, ist das jetzt mittlerweile fast so, dass du lieber Golf schaust als Kick?
Boah, schwer zum sagen, ja.
Also bei mir schon teilweise.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ist ja schon, also nicht lieber, aber bevor
genau,
ich...
Genau, lieber ist das falsche Wort.
Bevor ich jetzt...
Oder mehr, sagen wir mehr.
Wahrscheinlich bevor ich zweite Liga Deutschland schaue, schauen wir lieber Golf dann
ja. Das sage ich auch. Also wenn jetzt ein Champions League Topspiel ist, oder Golf, das würde sich jetzt nicht überschneiden von den Tagen, aber dann schauen wir schon als Champions League Topspiel an. Aber wenn jetzt so ein großes Golfturnier ist, dann stellen wir das Tablet auf, Kanal Plus App und schauen dann. Und das ist keine Werbung, das ist wirklich so. Und das macht da mittlerweile echt Spaß, weil du da auch natürlich ein paar Sachen wieder lernen kannst.
Ja, ich finde es ja nachvollziehbar, weil wenn du den ganzen Tag, das ganze Jahr immer mit Fußball, Fußball, Fußball überladen bist, dass du dir dann irgendwie andere Sachen holst. Man gibt ja auch Beispiele, wo Spieler sich überhaupt nicht mit dem Kick beschäftigen. Ja. Also
nein,
so bist du aber nicht.
Ich finde, ich schaue sowieso viel Fußball, allein weil ich mir meine Freunde anschaue, weil ich mir meinen Bruder natürlich anschaue, wenn es sich zeitlich ausgeht. Und dann schaue ich nicht mehr so extrem viel rundherum irgendwelchen anderen Ligen. Wie gesagt, wenn Topspieler sind, Champions League, natürlich schaut man das, aber ja, sonst, wie gesagt, haben wir eh wirklich viel Fußball den ganzen Tag und da ist auch mal gut, was anderes zu schauen.
Schaust du viel Fußball? Weil du kommentierst ja natürlich und bist ja Experte, aber schaust du bewusst Fußball oder bist
ja. Also, ich schaue sehr viel prinzipiell und ich schaue aber schon, wenn es ausgeht und wenn es ergibt, dann schaue ich mir schon manchmal auch ganz gern eine Partie an, ohne dass da jetzt irgendwie was ist, dass ich nächste Wochen diese Mannschaft kommentiere oder was auch immer. Also ohne Hintergedanken sich ein Match anzuschauen, ist eigentlich das Schönste, wenn du das einfach, wenn du das einfach so machen kannst. Ja. Ist halt immer eine Frage der Zeit dann letztlich auch, aber ich würde schon sagen, dass ich schon nach wie vor sehr viel schaue. Ja.
Mhm. Habe ich zwei Fragen dazu an beide. Was war das beste Match, was ihr jemals gesehen habt? Was ihr jetzt in Erinnerung habt?
Bei mir ist das letzte WM-Finale.
22, ja. Habe ich auch gesagt, finde ich auch. 3-3, Argentinien, Frankreich und dann Elfmeterschießen für Argentinien.
Jetzt im Fernsehen oder live im Stadion?
Egal was. Ich das glaub, Beste, nicht das Emotionalste, was du am meisten verbindest.
Ja, aber das ist ganz schön schwierig. Ja, mal WM-Finale, da geht eh kaum was drüber. Aber mir ist jetzt gleich irgendwie in den Sinn gekommen, ich war 2013 im Stadion wie Dortmund gegen Real im Halbfinale. Das ist 4-0 da mit Lewandowski-Show und Ronaldo völlig abgemeldet gewesen. Das hat schon einen Eindruck hinterlassen, weil das war vielleicht deshalb das Beste und schon auch das Emotionalste, weil es so unerwartet gekommen ist. Ja. Und das finde ich ist eigentlich das Coolste am Sport, dass auch so Sachen passieren, mit denen du einfach nicht rechnest. Ich meine, ich spreche jetzt zum Beispiel die Europameisterschaft Gruppenphase, spreche ich jetzt an, wo ihr dann da plötzlich gegen die Niederlande die Partie macht und dann als Erster in der Gruppe da steht. Also davon hast du ja auch nicht ausgehen können, dass das alles so ausgeht.
Du vielleicht. Du vielleicht. Für uns war das glasklar.
Ich spreche jetzt, glaube ich, für ein paar da außerhalb des Nationalteam-Kosmos.
Ja. Okay, zweite Frage. Was war das Beste, was du kommentiert hast und was war das Beste, was du gespielt hast?
Bestes Spiel, was ich je gespielt habe.
Boah. Aus dem, wo du sagst, keine Ahnung, das war das Spiel, was da wahrscheinlich für dich selber ewig in Erinnerung bleiben wird. Oder wo du vielleicht auch am besten gespielt hast.
Wenn du eins hast, start du einmal. Das ist nicht einfach.
Das ist auch ganz schön schwierig. Jetzt hast du uns ziemlich erwischt,
Michi. Finde ich gut. Dann rede ich einmal eine. Ich sage, das beste Spiel, was ich im Vereinsfußball gespielt habe, war mit Freiburg gegen RC Lens. 0-2 hinten, 3-2 gewonnen, Verlängerung. Wahnsinn gewesen. Im Nationalteam gibt es leider echt Fülle. Natürlich muss ich wahrscheinlich das letzte sagen gegen Bosnien. So dieses 1-1. Die sind aber dort zum Beispiel ergeben, auch wenn wir es verloren haben, dieses Achtelfinale emotional und wie wir da irgendwie diese Bedeutung von dem Spiel gespürt haben, das war, also wahrscheinlich werde ich das auch nie vergessen. So. Und ich habe jetzt das letzte Mal mit dem Baumi geredet, so wie ich gehe bis heute mit Bauchweh in das Stadion rein.
Nach Leipzig jetzt.
Genau.
Das war lustig. Wir treffen uns vor dem Spiel schon. Und der Michi sagt zu mir, am Spielfeld, hast du auch noch immer so ein ungutes Gefühl, wenn du da einer kommst? Sag ich, nein, natürlich nicht bei mir. Ich habe jetzt da, keine Ahnung, schon weiß nicht, wie oft wieder drin gespielt, aber die ersten Male war es bei mir auch so. Obwohl ich da ja als ja, quasi zum Heimspiel gefahren bin ich ins Stadion reingegangen und habe so ein bisschen so, wirklich so ein kleines Ziehen im Bauch gespürt, so ganz ungutes Gefühl und ja, weil es einfach ein unfassbar emotionales Spiel war.
Was so meine ich das? Das könnte das auch sein.
Ja, ja. Also, vorige Saison Conference League Achtelfinale, ja, pass auf, hat den Hintergrund, ich habe die Partie mit dem Christopher Trimmel gemeinsam kommentiert und Rapid gegen Banja Luka. Borac Banja Luka, und das war insofern ein spezielles Spiel, weil es war so logisch, dass Rapid es gewinnen muss und kann, aber sie haben es einfach so ewig lang nicht geschafft. Mhm. Und da sind wir einfach mit der Zeit emotional immer investierter worden und immer investierter, und irgendwann hat es dann funktioniert. Und sie haben die Partie gerissen und sie haben die Partie gewonnen, und ich bin kein Rapidler, bei weitem nicht. Mhm. Aber trotzdem war das von der Emotionalität her halt auch, weil der Paraderapidler Trimbo neben mir gesessen ist, der da auch völlig investiert war und voll drinnen war, das hat sich jetzt so aufgebaut. Und das war jetzt fußballerisch, ich glaube, wir müssen nicht jetzt das da ins Detail gehen, das war jetzt natürlich nicht eine Delikatesse, aber die Geschichte des Spiels war einfach großartig. Ja. Ja. Also es müssen auch nicht immer die ganz großen Sachen sein.
Ich habe vielleicht auch ein Spiel, was cool war, weil es hier nicht mein bestes Spiel, aber auswärts Champions League Celtic im Celtic Park. Mhm. Genau, habe ich mein erstes Champions League Tor gemacht, und das war schon so irgendwo so ein kleiner Meilenstein in meiner Karriere, so ein Champions League Tor, und das ist schon, weiß nicht, ob du schon mal im Stadion warst oder kommentiert hast dort. Ja. Boah, unfassbar, wirklich. Die Champions League-Hymne in dem Stadion, das war mit das Brutalste, was ich gespielt habe, so an Gänsehaut.
Und ich finde, bei Celtic ist es ja so interessant, der Champions League-Hymne ist ja normalerweise immer so, das steht so da. Mhm. Und die Champions League-Hymne dort ist saulaut und dann wird es immer lauter.
Ja.
Und das ist wie ein Vulkan, der immer weiter brodelt und dann explodiert es plötzlich.
Genau.
Und das, also ich kann schon, das voll nachvollziehen.
Das war richtig, richtig cool.
Rennt er da die Ganselhaut als Profi auch? Oder weil du jetzt schon sagst, also das ist schon eindrücklich.
Die Hymne war unglaublich. Die haben auf Play gedruckt. Und oft ist ja wirklich so, dass die Fans aktuell pfeifen gegen die UEFA quasi bei der Champions League-Hymne. Und das ganze Stadion hat dort einfach geschrien. So quasi, ja, wir sind dabei, wir spielen Champions League. Und das war so erdrückend. Ich meine, wir kennen das ja aus Deutschland, dass du wirklich laute Stadien hast und so. Aber der Moment, wo die begonnen haben zu schreien, das war unglaublich. Und dann sowieso jede Aktion, wo die irgendwo einen Konter gehabt haben oder so, pff, das glaubt, der steht schon am 16er. Und der ist aber erst irgendwo weggelaufen aus der eigenen Hälfte. Das war echt Wahnsinn. War cool.
Schottenschrein anders. Hast du Schottland-Erfahrung?
Nein, wir haben Quali haben wir dort gespielt. Aber Corona-Zeiten. Mhm. Da war Scheine leider leer. Aber ist auf meiner Bucketlist. Ja. Celtic gegen Rangers. Ich war früher ein Rangers-Fan.
Warum?
Ich weiß nicht. Ich habe damals ein Dress gekriegt von meinem Vater, von Dado Brugio. Die langen Haare, wie sie im Champions League-Finale waren sie. Gegen FC Porto. Waren die Glasgow Rangers im Finale? Nein, das war Monaco.
Monaco.
Aber da sind sie im Halbfinale ausgeschieden quasi. Und da war ich irgendwie, mein Vater hat mir damals das irgendwie so ein bisschen eingetrichtert, dass der schottische Fußball halt Idioma ist.
Vor den Vater.
Ja, so ist das ja. Und dann habe ich damals so ein blaues, wunderschönes Dress gehabt, Dado Brugio.
Dado Brugio, der ist auch großartig, der vom Automechaniker, glaube ich, zum Fußballprofi geworden ist. Also auch eine ganz gute Lebensgeschichte gehabt hat. Ja.
Und hat es auch bei der Fußball-Lexikon. Das ist ein Wahnsinn. Der weiß alles. Der kennt jedes Spiel von, weiß nicht, 1970 bis heute. Das ist unglaublich.
Tor, Baumgartner in Celtic Glasgow, Kopfballverlängerung Willi Orban, zweiter Stangen eindruckt.
Mhm. Stimmt.
Apropos Tor, Baumgartner. A-Team-Debüt von dir. Weil du das jetzt gerade ansprichst, das passt jetzt gerade gut rein, weil ich es mir vorher noch kurz rausgeschrieben habe. Im September 2020, Endergebnis und gegen?
Norwegen. Wir haben, schau, das warst sicher du. Du warst das, obwohl es mein Debüt war.
War es 2-0 oder 2-1?
2-1?
2-1, ja, 2-1.
Und was ist passiert? Debüt, ja.
Führungstor Gregoritsch.
1-0 durch Michi Gregoritsch.
Ja. Und hat er, ist ganz lustig, wir haben uns ein Jahr davor kennengelernt bei der Europameisterschaft, aber nur lose, weil ich habe ja ein paar andere natürlich kennt bei der 21. Europameisterschaft. Und der Baum ist dann dazugekommen eben im September 2020. Wir haben uns kurz vor Corona auch nochmal gesehen, weil wir da mit, damals war ich bei Schalke und der Baum noch bei Hoffenheim gegeneinander gespielt haben. Und der ist dazugekommen und von der ersten Sekunde an sind wir natürlich noch nicht so wie jetzt zusammengehängt, aber wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Und ja, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat er damals. Mhm. Nummer 19 gehabt direkt, oder? Erstes Spiel Nummer 19.
Mhm. Ja. Und nicht mehr hergeben?
Nein, das hat sich irgendwie so ergeben. Und dann habe ich nie das Verlangen gehabt, irgendwie großartig zu wechseln. Die 14, was ich im Verein gehabt habe, hat der Jules gehabt, Baumgartlinger. 10er wäre ein bisschen wild gewesen, so von Anfang an und alles andere.
Aber gut, Mastuduono, der Mastanduono, der junge Argentinier von Real, der ist ja jetzt auch mit dem 10er bei Argentinien aufgerannt, also das hättest du schon anmaßen können.
Ja.
Boah, weiß ich nicht. Aber ich muss ja sagen, so, es gibt wenige, die ihr erstes Länderspiel machen und eigentlich dann von da weg ihre gesamte Länderspielkarriere Stammspieler sind.
Ja, und das ist mir auch aufgefallen. Hast du über das jemals nachgedacht?
Nein, was natürlich bei mir das Thema war, ich glaube, ich wäre schon einen Tick früher dabei gewesen und da war Corona. Und das hat mir damals der Franco Foda gesagt. Und ich glaube, ich habe in der Zeit einen relativ großen Sprung gemacht in meiner Entwicklung. Wenn wir jetzt reden von der U21-EM bis dorthin, bis zum ersten Spiel dann im A-Team, habe ich mich wirklich, glaube ich, ja, da habe ich einen richtigen Sprung gemacht. Das habe ich auch richtig gemerkt in Hoffenheim. Und ja, ich glaube, es hat von Anfang an relativ gut funktioniert. Das zweite Spiel war dann Rumänien daheim in Klagenfurt, habe ich gleich ein Tor geschossen. Und dann habe ich irgendwie das ganz gut konservieren können. Bin super aufgenommen worden. Wie gesagt, gerade auch von Michi und so weiter. Flo Grillitsch, so die Jungs, die ich einfach kennt habe. Das hat mir schon sehr geholfen und da war ich von Anfang an irgendwie drin. Und zum Glück bis heute hat sich das so durchgezogen.
Jetzt müssen wir mal ganz kurz einen Schritt zurück machen. Wir sind schon völlig drin in dem Thema Nationalteam. Das Wort Nationalteam, wenn du das hörst, was ist denn da der erste Gedanke?
Familie, wirklich. Also ich weiß nicht, ob das normal ist, wie oft wir uns hören, wie oft wir uns mit anderen Jungs hören, wie oft wir uns mit dem Fritz, mit dem Koch hören. Das ist schon außergewöhnlich und ich kriege das auch so ein bisschen mit von den anderen Nationen bei Leipzig. Die sind ja auch gefreien aufs Nationalteam, aber das ist schon anders bei uns. Das ist schon wirklich was Spezielles und gerade in einer Phase, wie es bei mir war, zum Beispiel die letzten zwei Saisonen, die nicht ganz optimal gelaufen sind, wo für mich ja nicht alles nach Plan gelaufen ist. Eigentlich das erste Mal in meiner Karriere, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, war das schon immer so, dass ich im Kalender geschaut habe, okay, wie lang ist es noch zum Team? Wie lang muss ich noch unter Anführungszeichen überstehen? Also mir ist dort nicht schlecht gegangen, aber es war einfach vom Gefühl her so, okay, wenn ich wieder zum Team komme, wenn ich meine Jungs wieder sehe, freue ich mich einfach extrem drauf. Und ja, das Gefühl ist echt was Besonderes, das wir da haben.
Ist das immer schon so gewesen? War das von Beginn weg so oder hat sich das ein bisschen entwickelt?
Nein, das hat sich schon entwickelt. Ja, ich glaube, dass so ehrlich muss man auch sein, die Corona-Zeit und dieses erste Turnier, was wir gespielt haben, das hat schon seinen Teil dazu beigetragen, dass das noch enger geworden ist. Mhm. Weil früher war es schon so, okay, du warst irgendwie beim Nationalteam und hast halt ja, die Freizeit mit anderen Leuten genutzt. Mhm. Mittlerweile, jetzt sind wir ja am ÖFB-Campus, wo man echt sagen muss, dass sich der ÖFB wirklich Mühe geben, dass es richtig cool ist. Da sitzen nach dem Spiel 20 Leute zusammen. Plus, 20 plus mit Staff. Und da wird tratscht, da wird gelacht und da wird Karten gespielt, da werden Billard gespielt, da wird Dart gespielt. Wir haben einen Shisha-Bar-Tisch, wo du so ein bisschen Karten spielen kannst drauf. Also wirklich, da muss ich echt sagen, das hat sich schon auch mit Corona dann auch verändert, weil halt das einfach eine Bubble gewesen ist. Und dann haben sie eben ein paar Gruppen gebildet, die halt mehr Zeit miteinander verbracht haben, inklusive Staff und so weiter. Und deswegen, es wäre eigentlich, also es ist immer schon cool gewesen beim Nationalteam, aber das hat sich schon nochmal richtig gewandelt. Dann natürlich auch Trainerteam seinen Teil dazu beitragen, indem man einfach viel Freizeiten hat und dann entsteht natürlich auch was.
Du hast diese psychosoziale Komponente vom Team angesprochen, dass wenn es beim Verein jetzt nicht so rennt, dass das Nationalteam dir dann irgendwie wieder aufbaut. Mhm. Man, das kennst ja du auch ganz gut. Aus deiner eigenen Karriere, aus deiner eigenen Geschichte heraus. Ist das bei dir auch immer so gewesen, eigentlich, Michi?
Ja, für mich war es immer eine richtige Ehre, zum Nationalteam zu fahren, egal ob das U21 war oder dann beim A-Team. Und in einem jungen Alter ist einem das gar nicht so bewusst, wie viel das ausmacht, dass man heimkommen kann, Dialekt redet, Freund hat, den man schon ewig kennt. Einfach dieses nach Hause kommen im beruflichen Bereich. Und je älter ich geworden bin und natürlich muss man auch sagen, je wichtiger meine Rolle geworden ist im Nationalteam, desto mehr hat das Sinn gemacht, dass das so geil ist. Mhm. Also das ist wirklich, wo du einfach sagst, okay, passt, du fährst dorthin und wir haben jetzt, können wir ja erzählen, sind wir wieder beim Thema Golf, haben unsere Golfbags mitgenommen. Weil wir haben uns zum Beispiel auch schon ausgemacht, du, lass uns doch einen Tag vor dem Treffpunkt schon hinfliegen, damit wir dann Golf spielen können. Und das ist dann bei mir leider nicht gegangen, weil wir Sonntag noch gespielt haben vor dem Treffpunkt. Aber so, ich glaube nicht, dass es viele Nationalmannschaften gibt, wo sich mehrere Spieler schon verabreden und in einer Gruppe einschreiben, wer kommt denn schon einen Tag früher, damit wir ein bisschen abhängen können miteinander.
Ich glaube, was bei mich ja beeindruckend war für mich, er ist ja des Öfteren einmal so ein bisschen, immer wieder so ein bisschen abgeschrieben worden. Ja, schafft das, kann ein Marco ersetzen, dies, das, irgendwann ist bei Marco vorbei und so weiter und so fort. Und was mich immer beeindruckt hat bei dir, wirklich, du hast einfach immer geliefert. Egal wie schwer die Phase war, egal wie schwer es im Verein war, du hast im Verein vielleicht einmal nicht gespielt, bis zum Team gekommen, ah, der Gregal, der spielt nicht, ah, kann man spielen lassen, dies, das. Am Ende hat er immer geliefert, am Ende hast du immer Tor geschossen, am Ende hast EM21, ja, das ganz wichtige Tor geschossen, wo du in die Kamera geschrien hast, ich bin da. So, nein, aber wirklich, das ist ja schon was, das ist ja einfach, wenn es läuft und so, dann ist es einfach, ist lustig, passt alles. Aber das ist schon was, wo ich sage, okay, da hat er wirklich unfassbare Qualitäten, weil ich glaube, da würden auch einige dran zerbrechen und da muss man wirklich den Hut ziehen von der Leistung, ja, die du da über ganz lange Zeit immer wieder bringst.
Danke. Aber ich muss, da sind wir wieder bei dem, wie hast du es gesagt, psychosoziales Thema. Ich glaube einfach, dass es, also ich habe, der Baum ist ja mein bester Freund im Fußballgeschäft geworden. Und ich glaube einfach, dass das dann auch eine extreme Hilfe ist, weißt du, wenn du wohin kommst und nicht nur Fußballer bist, sondern wenn du halt erstens einmal bist ein Mensch. Das heißt, ich komme nicht hin, weißt du, und werde gefragt, und wie war das Spiel, sondern und wie war die Anreise, hey, gut schaust du aus, weil mittlerweile sind wir schon auch modisch, sind wir schon auf ein neues Level gestiegen, wo wir gesagt haben, wir ziehen uns gut an. Und so.
Also besser als Frankreich, oder?
Sicher besser. Als mutig. Nein, aber weißt du, so, wo du einfach sagst, okay, in erster Linie bist du ein Mensch und so wirst du aber auch behandelt wird. Und wir haben wirklich also so einen Spaß, was wir haben, an diesem intensiven Training, was wir auf dem Platz liefern. Also diese Woche war, wir haben zwei Freundschaftsspiele und wir haben am Donnerstag, bevor am Abflug, haben wir gesagt, ey, wir müssen ein bisschen runterfahren, weil wir haben so Gas geben, einfach auch von sich selber, weil diese Motivation so groß ist. Und wenn du dann aber siehst, beim Essen, beim ersten Abendessen, am Montag am Abend, sind wir gesessen um 19 Uhr beim Abendessen und um 21.45 Uhr sind wir aufgestanden. Vom Abendessen. Aus dem und so. Und ich glaube, das hat mir dann immer extrem geholfen. Ich habe einfach gewusst, okay, ich habe dort A, einen meiner besten Freunde, B, Maxi Weber, Florian Grilic, Alex Schlager, was die so, Philipp Lienert, so diese ganzen Leute, David, Marco, du kannst die alle nennen. Ich kenne halt wirklich, in Sabi kenne ich seit 26 Jahren. Weißt du, du kannst die alle nennen und du bist immer wichtig gewesen als Mensch. Und das einzige Mal, wo ich mich wirklich unwohl gefühlt habe, dabei zu sein, war zwei Monate nach der Europameisterschaft. Da habe ich dann wirklich ewig nicht mehr gespielt, in Wahrheit. Da waren wir dann auf die Färöerinseln. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, oh scheiße, eigentlich habe ich nicht viel verloren da gerade. So, und dann war ich im November dann nicht einberufen. Und dann, Gott sei Dank, seitdem ist dann eh auch im Verein bergauf gegangen. Aber so was das, so dieses Freien aufs Nationalteam, weil du halt in erster Linie Freien triffst, mit denen du dann ein bisschen kickst, unter Anführungszeichen. Ich glaube, das hat es mir dann auch einfach gemacht. Also deswegen danke fürs Kompliment, aber da kann ich schon sehr viel zurückgeben. Mhm.
So das Thema Ehrfurcht, wir haben jetzt auch ein bisschen schon drüber gesprochen, wenn du als Junger mit dazukommst, du warst gleich von Beginn weg eigentlich immer fixer Bestandteil, eigentlich gefühlt immer Stammspieler gewesen. Hast du überhaupt jemals eine Ehrfurcht gehabt vom A-Team? Weil wenn du sofort drinnen bist und jede Partie, ja, du hast dein erstes A-Länder-Match 90 Minuten gemacht. Ich meine,
ich habe eine lustige Geschichte. Der Marco war ja damals in China zu der Zeit und da war er nicht bei jedem Lehrgang dabei. So. Mein erstes Spiel war, das war das Norwegen-Spiel. Ich habe links gespielt, glaube ich. Mhm. Links Flügel quasi, linker Zehner. Und habe so zwei, drei Situationen gehabt, wo ich dann ausgespielt habe, so quasi links durchgebrochen bin und dann halt alles Mögliche gemacht, geschossen, gespielt, was auch immer.
Nicht abgespielt.
Halten Sie mir vor, ich sage, das war nicht so. Ich weiß nicht, ob es am gleichen Tag war, ob wir vom Spiel heimgefahren sind oder so, auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Tagen. Der David mit Marco FaceTime telefoniert. Und ich glaube, der Marco hat irgendwie, der hat irgendwas gefeiert. Der hat auch schon ein, zwei Glaseln getrunken gehabt. Und ich höre nur, ich bin nicht hinten gesessen, aber so, also nicht fünfte, sechste Reihe und der David hinten. Gib mir diesen Baumgartner.
Habt ihr euch gekannt davor?
Nein, gar nicht. Ich habe keinen Kontakt gehabt. So, ich höre das schon und denke mir, Alter, was will ich jetzt? Natürlich Riesenrespekt. Also ich kenne Marco seit die, weiß nicht, 5, 6 Jahre bin gefühlt, habe ich mir ihm zugeschaut und bewundert. Kommt der David Alaba zu mir mit dem Handy, hält mir das Handy ins Gesicht, Marco Arnautovic drauf, wie gesagt, gut drauf, sagt so, guter Spieler, hm? Ich sage, ja, ich versuche halt mein Bestes. Ich sage dir jetzt eins, du gehst links vorbei und dann spielst du mir den Ball und ich schieße meine, okay? Ja, okay, machen wir. Alter David, geh wieder. Und dann ist der David wieder mit dem Handy wegmarschiert. Und ich habe mir gedacht, ja, gut, wenn er das sagt, dann werden wir das so umsetzen. Von dem her, ja, riesen Respekt natürlich vor den Jungs, die ist, ja, der David hat alles gewonnen gehabt, der Marco, Riesenkarriere, Sabi, also waren schon viele Jungs auch wirklich dabei, wo ich sage, Riesenrespekt, was die geleistet haben. Und trotzdem ist es halt so, wenn du, wie gesagt, an Gregal hast, an Flo Grilic hast, die Jungs einfach kennen und da merken die Jungs auch, okay, der ist ganz leiwand. Das ist ein junger Bub, der ist leiwand, der hat ein bisschen was im Kopf, ist kein Idiot. Und ich war dann relativ schnell in der Gruppe so mit dabei und natürlich versuche ich am Anfang so ein bisschen auch zurückzuhalten, aber du kriegst dann relativ schnell das Gefühl, okay, ich kann schon der sein, der ich bin. Mhm. Und von dem her, war es schon cool.
Du bist jetzt mittlerweile ja schon Nationalteam-Inventar gefühlt.
Weil ich so alt bin, oder?
Nein, du bist noch nicht so alt, aber du bist schon so lange dabei einfach. Ja. War das so dieses Ehrfurchtsthema? Hast du das mittragen mit dir? Ja, weil man, das ist halt schon noch einmal so eine Geschichte. Wenn du der Stürmer, der junge Stürmer bist, so denkst du immer zumindest zusammen, dann geht es ja eigentlich immer darum, ja gut, Offensivspieler gibt es ein paar oder ein paar Positionen, aber wirklich vorn drinnen der Stürmer, da ist meistens nur einer, weil wann hat Österreich das letzte Mal richtig aktiv mit zwei Spitzen spielt, mit zwei klassischen Spitzen. Und da quasi so diese gesetzte Rolle, sie einmal zu erarbeiten und in die Köpfe einzukriegen von der Öffentlichkeit oder von allen Menschen, die dann ins Stadion gehen, ja, das ist ein Teamstürmer, stellen wir extrem mühselig und langwierig auch vor, oder?
Ja, ich finde ja sowieso dieses Thema mit dem, wir haben keinen Stürmer, das ist das mittlerweile, mein Gott, aber wenn man sich die Quoten anschaut, die wir jetzt wirklich seit ein paar Jahren aufs Tableau legen, glaube ich, ist diese Diskussion einfach falsch. Also die, ja, okay, wir haben nicht einen Stürmer, der jedes Spiel trifft oder diese Einserquoten hat pro Spiel, aber davon gibt es halt nur drei oder vier. Und deswegen, für mich war es, ich war eigentlich extrem enttäuscht, dass ich nicht in dem Vorkader war zur Europameisterschaft. Gleichzeitig war ich aber zu dem Zeitpunkt kurz davor verletzt, 2016. Und bin dann kurz danach dazugekommen und dann war ja der Marc Janko damals noch dort, der Martin Hanig, der Marco hat ja nur außen gespielt. Und ich muss wirklich sagen, muss ich ein großes Kompliment da an den Marc aussprechen. Der hat mich vom ersten Moment an dazugenommen. Und auch der Slade Junusovic, die haben mich immer dazugenommen. Und auch damals war das schon so, okay, da kommt jetzt ein Junger. Ich war damals 22 und die haben mir geholfen. Und ich habe ja sogar noch mit der Nummer 9 debütiert. Und das ist ja wirklich Wahnsinn, weil diese Nummer 9 in Österreich mit dem Hans Krank, mit dem Toni Polster, ist ja die Nummer, die hat mir dann der Marcel Kohler beim nächsten Lehrgang wieder weggenommen. Aber so, das war trotzdem, was weißt du, so, du kommst so dazu und ich habe ein paar Account, aber also, so wie das Baumi sagt, also Marco, David, damals auch Christian Fuchs und so, weißt du, du kommst so dazu und schaust sie dir an und kennst sie irgendwo, aber du sitzt ja nicht mit denen am Tisch, weißt du, und das war schon, also solche Spieler sind schon außergewöhnlich groß und trotzdem, glaube ich, haben wir das mittlerweile sehr, sehr gut weitertragen und irgendwann, ja, hat der Baumi Gott sei Dank jetzt über mich so geredet und irgendwann, oder wahrscheinlich jetzt, können schon alle Jungen über den Baumi so reden und ja, wird wahrscheinlich auch nicht viel dran vorbeiführen, dass der Baumi weit über 100 Länderspiele hat und vielleicht sogar in Marco gefährlich wird als Rekordspieler.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns gerne und verpasse keine weiteren Episoden von Ohne Filter. Wenn du außerdem die Video-Episoden sehen möchtest, findest du unseren gesamten Katalog auf dem Canal Plus YouTube-Kanal. Ohne Filter ist ein Canal Plus Podcast, produziert von Pestbiller Digital. Executive Producer sind Luis Reuer, Johannes Hofer und Christoph Riedner. Editing, Mix und Mastering Stefan Nova. Der Themesong stammt von Gottfried Schienagel, das Cover Artwork von Tristan Stolz.